Halleluja. Amen, amen, amen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich heute zum Pfingstfest. Wenn du in Deutschland fragst, die Deutschen, was bedeutet eigentlich Pfingsten, dann sagen die Leute, grillen und Bier trinken, nicht wahr? Oder wir fahren mal auf Kurzurlaub. Aber ihr dürft euch sicher sein, viele, viele Deutsche wissen überhaupt nicht, was Pfingsten bedeutet. Und heute feiern wir Pfingsten. Halleluja. Und Pfingsten ist der tatsächlich der Start der Gemeinde. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4, dass die Gemeinde damals noch ganz klein, ein bisschen größer als wir, 120 Leute waren versammelt. So viele waren sie, nachdem Jesus gestorben, auferstanden, wieder nach 40 Tagen zum Himmel, gefahren ist, haben sie 10 Tage gewartet und dann kam ein Brausen aus dem Himmel und Feuerflammen kamen auf ihr Haupt und sie sprachen in neuen Zungen. Das war der Start der Gemeinde und deswegen feiern wir heute Geburtstag der Gemeinde. Sag mal zu deinem Nachbarn, Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch, Amen. Halleluja. Amen. Die Geburt der Gemeinde war eine der größten Revolutionen bis heute. Ich habe nochmal die Studien der Global Christianity gelesen vom letzten Jahr, 2024. Das Christentum ist auf der Überholspur. Ja, ich gebe zu, wenn wir in Europa schauen, die Kirchen sind leer, Kirchen werden verkauft. Letztens noch im Deutschlandfunk gehört, es gibt mehr Immobilien bei der evangelischen Kirche als Konfirmanden. Das sieht so aus, als ob in Europa die Kirche auf dem Weg nach unten ist. Aber wisst ihr was? Gott ist ein Gott der Auferstehung. Amen. Aber die Studie sagt, dass in den südlichen Ländern, in den sogenannten dritten Welt, in den sogenannten Entwicklungsländern, ist die Kirche auf der Überholspur. Christen sind heute noch der größte Teil der Weltbevölkerung. 2,6 Milliarden Christen gibt es auf der Welt und haben ein Wachstum von 1,18%. Das heißt, jedes Jahr kommen 30 Millionen Menschen zu Jesus Christus. Umgerechnet, dein Pastor ist ein bisschen Mathematiker, aber nur ein bisschen. Heute, am Pfingstsonntag, werden 82.000 Menschen auf der Erde Jesus ihr Herz schenken. Amen. Halleluja. Das ist die Jesusbewegung. Deswegen Apostelgeschichte oder wie es im Griechischen heißt, die Praxeas Apostolos, ne? Die Taten der Apostel oder auch die Engländer sagen ja, the Acts of the Apostles, ne? Die Taten der Apostel, sagt Donald Carson, war eigentlich nicht ein griechisches Buch der Antike, die Taten der Helden der griechischen Sage. Nein, er sagt, das waren nicht die Taten der Apostel, das waren die Taten des Heiligen Geistes. Amen. Und deswegen ist die Kirche auch immer noch lebendig und guter Gesundheit, weil nicht Menschen das getan haben, sondern der Heilige Geist tut heute noch große Wunder und Zeichen. Amen. Halleluja. Und deswegen feiern wir heute die Jesusbewegung, die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Eine der größten Revolutionen überhaupt. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich bin heute so, ich habe so lange drüber gebetet, wir haben ja eine Predigtreihe über den Römerbrief. Na, seid ihr auch schon gelangweilt? Der Römerbrief geht ja nur um Fundamente des Glaubens. Wer will schon Fundamente bauen? Ne? Das sieht man nichts von. Ne? Aber trotzdem, wenn der Sturm kommt, dann geht es darum, welche Fundamente hast du? Und heute ist eigentlich eins der unbeliebtesten Kapitel von Römerbrief. Auch noch 13. Wir glauben ja nicht an Unglückszahlen, ne? Aber Römer 13. Ne? Einer der am wenigsten gepredigten und unbeliebtesten Kapitel. Und ich habe gesagt, heute ist Pfingsten. Heute müssen wir mal so richtig das Feuer fallen lassen, ne? Und so richtig gute Laune. Und Römerbrief ist eigentlich eine kalte Dusche für jeden, der Revolutionsträume noch träumt. Und es geht tatsächlich um das Geheimnis des Gehorsams, das Geheimnis dieser Jesusbewegung, die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, eine Bewegung, die Sünder in Heilige verwandelt hat, Gottlose in Liebende und glückliche Menschen verwandelt hat, die dafür für ihren Nächsten da sind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich werde mich heute konzentrieren auf zwei Teile. Der erste Teil hört sich schon sehr wie eine kalte Dusche an, das Geheimnis des Gehorsams. Und jetzt geht es noch eine Etage tiefer. Gehorsam zum Staat. Hat er was gesagt? Der höchste Form des Gehorsams, die Nächstenliebe, das sind die Verse 8 bis 10. Und Gehorsam unter Gott, Selbstdisziplin und Reinheit, Verse 11 bis 14. Und dann die Tür zu der Autorität durch den Heiligen Geist. Antonio hat es schon gesagt, ich werde mich heute nicht so konzentrieren auf die Spezialthemen des Pfingstfestes. Wer das heute nochmal vertiefen möchte, gibt sehr, sehr viele schwierige Fragen zum Pfingstfest. Er kann dann heute im International Ministry Training, unsere Sonderausgabe, gucken. Über ganz einfach eingeben in YouTube, Mario Warnschaffer, 8 schwierige Fragen zur Geistestaufe und zum Zungenreden. So kommen wir zu einer der schwierigsten Stellen und wir wollen beten, dass Gottes Wort uns transformiert. Amen. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Dein Wort ist nicht nur intellektuelle Information. Wir sind heute nicht gekommen, um eine intellektuelle Anregung zu bekommen und unseren Wissen zu erweitern. Das verändert nicht unser Leben. Sondern wir sind heute gekommen wie der kleine Samuel und wir sagen, Herr, deine Magd, dein Diener hört, verändere mein hartes Herz und fülle mich mit der Kraft deines lebendigen Wortes. Und zusammen sagen wir, Amen. Bist du bereit für die kalte Dusche? Jetzt kommt der Wasserhahn auf. Römer Brief, Kapitel 13, Vers 1. Das ist Gottes Wort. Jeder, sag mal, jeder. Jeder. Ihr wart schon zurückhaltend, ich habe es schon gemerkt. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur wer Böses tun. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist. Und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tut. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht. Zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern auf das KP. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid, zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. Unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Schon kalt geduscht heute Morgen, dann spätestens jetzt. Gehorsam. Gehorsam, der Schlüssel zur Autorität in dem Heiligen Geist. Das hätten wir jetzt am Pfingsttag nicht erwartet. Pastor, wir sind gekommen, um fröhliche Gefühle zu haben, zu tanzen und fröhlich zu sein. Und jetzt so ein Wort. Gehorsam tut für viele weh. Ich bin ja ein bisschen älter als manche hier. Ich komme aus der sogenannten 68er. Das haben wir noch so mitbekommen als Kinder und Heranwachsende. Denn wir waren alle Rebellen, Revoluzzer, nicht wahr? Denn wir schämten uns für unsere Väter und Großväter, die gehorsam dem deutschen Staat im Zweiten Weltkrieg gedient haben und dafür arg missbraucht worden sind und ihr Land in Trümmern wiederfanden. Revolution, Ungehorsam, das war eine Tugend. Aber nicht nur damals, sondern auch heute, denke ich, leidet der deutsche Staat in einem nie zuvor gekannten Vertrauensverlust. Nie zuvor erlitten Mitglieder übrigens aller Parteien Ablehnung, Gewalt, ehrenamtliche Bürgermeister, die für umsonst Verantwortung nehmen für ihre Stadt, geben ihr Amt ab, weil sie Angst haben für Bedrohung für ihre Familien. Polizisten, Rettungssanitäter erleiden jeden Tag und jede Woche Beschimpfung und Gewalt. Und dieser Vertrauensverlust, diese Skepsis, diese Ablehnung, dieser Hass gegen Obrigkeit und Staat, das macht auch nicht vor uns Christen halt, vor der Gemeinde halt. Spätestens seit Corona gibt es in der Gemeinde ein sehr starkes Misstrauen gegenüber allen, die da oben sind. Und deswegen tut diese Stelle heute besonders weh. Manchmal liebe ich es, Predigten zu halten, die wehtun. Manchmal braucht es Schmerz, bis man geheilt wird. Amen. So, was sind die Dinge, die es mir schwer machen, mich unterzuordnen? Nun, ich kenne viele Christen, die sagen, ja, Halleluja, ich ordne mich Gott unter. Amen. Wisst ihr, ihr habt jetzt nicht Amen gesagt, weil ihr wisst, jetzt kommt ein zweiter Satz. Ne? Ich ordne mich Gott unter, aber nicht einem korrupten Staat, in dem ich lebe. Ich ordne mich Gott unter, aber nicht meinem Gemeindeleiter, der so inkompetent und dumm ist und ich weiß alles viel besser als mein Pastor. Ich ordne mich Gott unter, aber nicht meinem lieblosen, brummigen und immer schlecht gelaunten Mann. Gott ordne ich mich unter. Aber die anderen, der Staat, der Pastor, mein Ehemann, die müssen sich erstmal meinen Gehorsam verdienen. Die müssen es wert sein, dass ich mich ihnen unterordne. Und ich glaube, dass das ein Denkfehler ist, dass das ein Irrtum ist, wenn wir nochmal genau die Zeilen lesen, die Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Denn der erste Denkfehler ist Stolz. Ich will mich zwar Gott unterordnen, aber nicht denen, die Gott eingesetzt hat. Und so kommt es, dass ich sehr, sehr viele frömmelnde Christen kenne, sehr viele Christen, die die Bibel rauf und runter zitieren und immer die tollsten Sprüche drauf haben, aber wenn es dann so darum geht, die Steuern zu zahlen oder Verkehrsregeln einzuhalten oder Parkverbot, das brauchen wir nicht, denn wir leben ja in einem korrupten Staat, da erlaube ich mir auch mal eine 5 gerade zu lassen. Und das führt zu Heuchelei. Stolz führt zu Heuchelei. Und der Denkfehler ist dieser. Und das lesen wir in Römer 13, Vers 1. Paulus fordert die Christen von Rom auf, und zwar sich wem unterzuordnen? Dem damaligen Rom. Wer regierte damals? Das war Nero. Der hat Christen verfolgt. Der hat Christen als lebendige Fackeln abbrennen lassen im Kolosseum. Wer war Nero? Nero hat die Christen gezwungen oder wollte sie zwingen, ihn anzubeten und Weihrauchkerzen für ihn anzubrennen, um ihre Anbetung gegenüber dem Kaiser auszudrücken. Das war das gottloseste System, was du dir jemals vorstellen kannst. Und falls du unter unserer Demokratie in Deutschland leiden solltest, das soll es ja immer mal wieder geben, dann lade ich dich ein, fahr doch mal in ein nicht demokratisches Land nächstes Mal zum Urlaub. Nicht wahr? Ich komme gerade aus einem, ich sage aber nicht welchen Namen. Und dann kommst du nach Hause und denkst du, wow, ich bin dankbar für Deutschland. Aber hier schreibt er nicht an die Christen von Bonn, er schreibt an die Christen von Rom in dem gottlosesten System, was du dir jemals vorstellen kannst. Und was sagt er hier? Er sagt, ihr sollt euch der Regierung Nero, das muss man sich erstmal reintun, unterordnen, weil Gott hat diese Regierung eingesetzt. What? Bitte schön, habe ich bald verstanden? Und hier ist der Schlüssel zu der Bewegung, die das ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Paulus sagt, ich ordne mich nicht den Menschen unter, ich ordne mich nicht dieser Regierung unter, ich ordne mich dem Gott unter, der Regierung eingesetzt hat. Das müssen wir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gehorsam ist eine spezielle Form von Gehorsam und unterscheidet sich von Menschengehorsam. Wir, durch den Heiligen Geist, bekommen einen Gehorsam, der Jesus-mäßig war. Jesus war Gehorsam. Er war Gehorsam seinen Eltern. Wir kennen die Geschichte zu seiner Bar Mitzvah, er war 13 Jahre. 13, wer hat schon Kinder gehabt, die 13 waren? Amen, ja. Willst du Kopfschmerzen haben und viele, viele Sorgen, preis dem Herrn, dass deine Kinder Teenager werden? Da war er 13 und dann hat er seine Eltern verlassen, ohne ihm Bescheid zu sagen, und ist in den Tempel und sie suchten ihn 3 Tage mit Sorgen im Herzen und fanden sie im Tempel. Und was sagt Jesus als 13-Jähriger? Ich muss sein in dem, was meines Vaters Haus ist. Er war schon voll der Bewusstsein. Ich bin ein Sohn Gottes. Jesus 100% Mensch, 100% Gott. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 51, und er war ihnen untertan. Jesus war gehorsam, auch seinen fehlerhaften Eltern. Jesus war sogar dem Kaiser gehorsam. Matthäus 22, 21, da fragten die Juden ihn, müssen wir die Steuer zahlen? Ne, Steuer ist ja auch ein Thema, was wehtut in Deutschland. Und was sagt Jesus? Welches Bild ist auf der Münze? Da sagen sie, das des Kaisers. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, Gott, was Gott gehört. Jesus war dem jüdischen Gesetz unterordnet, obwohl das Bodenpersonal, der Sanhedrin, die Pharisäer, die gottlosesten Menschen überhaupt waren, die Jesus aufgefordert oder dazu gebracht haben, dass die Römer ihn kreuzigen, das waren die Pharisäer, der Sanhedrin. Er war dem jüdischen Gesetz unterordnet und zuletzt war er Gott gehorsam. Im Garten Gethsemane betet er das einzige Gebet, was Jesus niemals erhört bekommen hat. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Auf Deutsch gesagt, Herr, muss ich wirklich diesen hohen Preis bezahlen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dieses unerhörte Gebet hat uns alle gerettet. Jesus war gehorsam. Jesus ist der Gehorsam inkarniert. Und dieser Gehorsam war eine andere Natur von Gehorsam, als mein Großvater in der deutschen Wehrmacht gehabt hat. Wie sagte mein Schwiegervater immer, dieser Kadavergehorsam. Es ist eine Jesusform von Gehorsam. Er hatte die Natur eines unverdienten Gehorsams. Wir sind gehorsam, ich bin dir gehorsam, wenn du es verdienst. Wenn der deutsche Staat es verdient, dann bin ich vielleicht gehorsam. Wenn mein Pastor es verdient, wenn er mal ein bisschen klüger wird, dann will ich mich vielleicht ihm unterordnen. Wenn mein Mann endlich mal netter wird, dann will ich mich unterordnen. Das ist verdienter Gehorsam. Jesus war gehorsam, so lesen wir in Römer 5, Vers 6. Er gab sein Leben, als du und ich noch Feinde Gottes waren. Das ist eine absolut gegensätzliche Liebe, als die ich habe. Ich liebe dich, weil du so hübsch bist. Ich liebe dich, weil du so reich bist. Ich liebe dich, weil ich so schön mit dir kommunizieren kann. Aber Jesus liebt dich nicht, weil wir es verdient hätten. Er liebt uns, als wir noch Feinde waren. Amen. Er war gehorsam, nicht um dir einen Gefallen zu tun. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, vielleicht kommt es falsch rüber, aber ich gehe das Risiko ein. Er war gehorsam, weil er den Willen seines Vaters tun wollte. Amen. Das war der Gehorsam. Jesus war kein Menschendiener. Er hat nicht das Gefallen der Menschen gesucht. Er hat nicht, wie sagt man im Deutschen, er war kein Speichellecker. Er hat nicht den Willen der Menschen getan. Da war wieder mal so eine Nacht, wo Hunderte geheilt wurden. Dämonen fuhren aus, Tote wurden auferweckt. Da war was los. Und die Nacht verbrachte er im Gebet. Und morgens suchten sie ihn und sagten, wann kommst du wieder? Wann geht die Show weiter? Und Jesus sagt, nein, ich muss noch zu anderen Dörfern gehen. Er war noch nicht mal seinen Jüngern gehorsam. Er war auch nicht den Pharisäern gehorsam. Er sagt sogar zu Pilatus, der ihm anbietet, ich kann dich retten, wenn du nur zu mir sprichst. Er war noch nicht mal Pilatus gehorsam. Er sagt in Johannes 19, Vers 11, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das ist die Art von Gehorsam, von der wir sprechen. Wir sind nicht Menschen gehorsam, weil sie es verdient hätten, sondern wir sind gehorsam, weil wir spüren, es ist Gottes Wille und Gottes Weg. Aber die höchste Form von Gehorsam ist Gehorsam, echter Gehorsam, wenn ich sogar Gott nicht verstehe. Ich bin gehorsam, obwohl ich es nicht verstehe. Obwohl ich Gott nicht verstehe. Jesus hat das alles durch im Garten Gethsemane. Gott, aus diesem Kelter mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, wie du, sondern wie du willst. Als mein Sohn noch klein war, 2, 3 Jahre, als er laufen gelernt hat, seine Lieblingsbeschäftigung war laufen. Und zwar schnell. Und weißt du, wo er am liebsten gelaufen ist? Über rote Fußgängerampeln. Ja, das hat er geliebt. Und dann kam mir ein Blitz aus dem Himmel, die Hand des Vaters. Und dann habe ich ihn festgehalten. Manchmal ist mir wirklich stark, weil er war schnell, der Junge. Er ist immer noch schnell. Jetzt läuft er den bösen Buben hinterher, ne, in Bremen. Nicht wahr? Und dann hat er war also unwillig, hat er sich geärgert. Papa, ich will laufen! Hat das nicht verstanden, was dieses rote Männchen bei der Fußgängerampel bedeutet. Er hat das nicht verstanden, verstehst du? Er war noch zu klein. Aber weißt du, warum er gehorsam war? Weil er wusste, Papa hat mich lieb. Ich kann nicht verstehen, warum Papa mich festhält. Es ist so schön, bei Rot über die Ampel zu laufen. Aber ich glaube, Papa hat mich lieb. Amen. Und weißt du, so ist es ja auch. Ich muss ja jetzt, wir haben jetzt bei der nächsten Taufe und bei der übernächsten Taufe haben wir jetzt schon insgesamt wieder 14 Taufanmeldungen. Halleluja. Leute regelmäßig geben ihr Leben Jesus und wollen sich auch noch taufen lassen. Und dann sage ich immer, Taufe kostet dich etwas. Ne? Taufe ist ein Ausdruck, jawohl, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, aber ist auch ein Ausdruck, ich will Gott gehorsam sein. Und das sind unsere letzte Lektionen. Was sind denn die Regeln von Gemeindemitgliedschaft? Und dann strömen dann die Tränchen, nicht wahr? Dann heißt es, die Bibel sagt, kein Sex vor der Ehe. Oh, so gleich einen Sektenbeauftragten anrufen oder wie auch immer, nicht wahr? Und dann sagen wir, was, seid ihr vom Mond? Ich sage, nee, noch viel schlimmer, wir sind vom Himmel, noch weiter weg, weißt du mehr. Wir verstehen manchmal nicht die Gebote Gottes. Ja? Oder dann haben wir ja keine Spendenpflicht, hier ist ja alles freiwillig, und dann lehren wir den Zehnten, den Segen des Zehnten, aber wir fordern ihn nicht ein. Weißt du, und das ist die Aufgabe eines Pastors. Du kannst entweder ein Scharia-Pastor sein und mit dem Knüppel auf die Gemeinde einschlagen und den Gehorsam einfordern, oder du kannst ein pneumatischer Pastor werden. Du kannst die Gemeinde führen in die Gegenwart des Heiligen Geistes und dann sagen Menschen, ich will dir gehorsam sein, so wie der kleine Samuel. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das ist der Gehorsam. Gottes Furcht und nicht Menschenfurcht. Wir ordnen uns Menschen unter als dem Christus. Und deswegen, also angenommen, eine Frau im ICB leidet in ihrer Ehe unter der ständigen Gewalt, Vergewaltigung in ihrer Ehe, deswegen ist sie nicht ungehorsam, wenn sie ihren Mann verlässt, sondern sie ist gehorsam zu Gott, denn Gottes Wort sagt in Epheser 5, 21, 22, ordnet euch einander unter, übrigens gilt auch für Männer, Amen, nur nebenbei, in der Furcht des Herrn, in der Furcht Christi, die Frauen den Männern als dem Christus. Das ist diese besondere Form von Gehorsam. Wir ordnen uns Menschen nicht unter um der Menschen willen, sondern dem Christus in ihnen. Und deswegen konnte auch ein Daniel seinem König gehorsam sein, obwohl er gottlos war. Und trotzdem war seinem Gebot nicht gehorsam, wo er verboten hat, ihr dürft nicht zu anderen Göttern beten, sondern nur zu mir. Und Daniel hat dieses Gebot gebrochen, wir alle kennen es, und landete in der Löwengrube und überlebte. Stephanus durfte nicht von Christus predigen, hat es trotzdem getan, aber hat sich nicht gewehrt mit Gewalt und mit dem Schwert, als er gesteinigt wurde. Das ist Gehorsam, auch wenn ich es nicht verstehe. Gehorsam zu Gott. Und das war die Quelle der Christenverfolgung. Das waren Menschen, die gottesfürchtig lebten, die einem gottlosen Staat gedient haben, ihre Steuern treu bezahlt haben, aber wenn es dann um den Kern ging, waren sie Gott mehr gehorsam als den Menschen. Im zweiten Teil, den werde ich jetzt nicht ganz vorlesen, sondern nur den einen Vers, ist die höchste Form des Gehorsams, nämlich die Nächstenliebe. Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Amen. Das ist die höchste Form der Gesetzestreue. Wir haben vor einigen Wochen unseren ersten Araber aus Kuwait getauft. Als er hier vorne war und sein Zeugnis gegeben hat, war ich sehr berührt. Da hat er gesagt, ich kam hier das erste Mal als Araber, als Muslim. Und was mir aufgefallen ist, niemand hat mich gefragt, welche Rasse hast du, welchen Glauben hast du. Sondern ich kam hierher mit vielen Problemen und Leute haben für mich gebetet. Leute haben mich geliebt, so wie ich bin. Und das hat mein Herz geöffnet für Jesus Christus. Amen. Das ist diese Liebe. Wir lieben einander nicht, weil Menschen so nett zu uns sind oder weil sie unserer Meinung sind. Wir lieben sie durch die Liebe Christi. Amen. Und der dritte Teil von Römer 13 sind die Verse 11 bis 14. Und da heißt es hier in Vers 12, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Gehorsam gegenüber Gott, indem wir heilig werden, indem wir ein reines Leben führen. Ja, und da fließen dann manchmal die Tränen, ne? Wenn dann es heißt, oh, im ICB, kein Sex vor der Ehe. Aber ich sage dir, es gibt noch viel, viel schmerzhaftere Dinge. Das war vor einigen Jahren, auch der Flüchtling ist heute nicht mehr hier, deswegen kann ich die Geschichte erzählen, ihr wisst auch nicht, wer das ist. Ich weiß auch gar nicht, ob aus dem Iran, ich glaube, aber aus irgendeiner anderen Nation. Und dann hat er große Probleme mit Abschiebung und so weiter. Und mit ihm und seinem Übersetzer sind wir zu einem Asyl, zu einem Ausländeramt. Und die waren sehr scharf, sehr unfreundlich. Also wer noch nicht beim Ausländeramt war, kannst du gerne mal hingehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach für unsere lieben Flüchtlinge. Und dann ein paar Wochen vorher, als er sich bei uns getauft hat, dann hat er in die Taufanmeldung einen ganz anderen Namen reingeschrieben, als in seinem Ausweis war. Da habe ich gesagt, Bruder, wie kommt denn das? In deinem Pass ist ein ganz anderer Name als in deiner Taufanmeldung. Hat er gesagt, Pastor, vor Gott darf man nicht lügen, aber vor dem Staat schon. Ah, schon wieder der gleiche Denkfehler, ne? Ich bin nur denen gehorsam, die es mir auch die's verdient haben. Naja, ich bin ja ein netter Pastor, ne? Deswegen kommen ja auch so viele Flüchtlinge zu mir. Heißt dem Herrn, Amen, hab nichts gesagt. Und dann kamen wir zum Ausländer. Und manchmal spricht hier der Heilige Geist, Amen. Der Heilige Geist ist lebendig und er redet sogar, Amen. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, sag ihm, er soll heute bei seinem Termin, das war ein sehr wichtiger Termin, ihm zitterten schon die Knie. Da habe ich gesagt, ich glaube, Gott hat mir ein SMS für dich geschenkt, Bruder. Ja, Halleluja. Ich dachte irgendwie, der Herr ist mit dir und du gehst durch die Hölle und du wirst nicht verbrennen. Und dann habe ich gesagt, Bruder, ich habe den Eindruck, du solltest bei den Beamten sagen, ich tue Buße, ich habe über meinen Namen meine Identität gelogen. Der wurde ganz blank, ganz fahl, ne? Nee, Pastor, das war bestimmt vom Teufel. Ich habe es jetzt so gelassen. Ich habe ihm einfach Gottes Wort gesagt. Wir sind da rein in den Termin. Und dann saßen wir da bei so einem kleinen Beamten und sein Chef, der hatte gerade nichts zu tun, der stolzierte da durch das Büro und hat immer geguckt über die Schulter, wusste ganz genau von der Körpersprache, wer war hier der Chef. Auf jeden Fall ist der Termin super gelaufen. Und dann guckt mich mein Freund an, nickte mir mit Schweiß im Gesicht und nur zu. Und dann sagt er zu dem kleinen Beamten, zu dem Mini-Beamten, ne? Nicht zu dem Chefbeamten, sagt er, ich muss Ihnen was gestehen. Ich habe gelogen. Ich bin jetzt Christ. Ich habe mich taufen lassen. Und jetzt sage ich nur noch die Wahrheit. Auf einmal steht der große Chef auf an dem anderen Schreibtisch, der hat die ganze Zeit zugehört. Der sagt, der sprach zu mir, nicht zu dem Flüchtling. Aber Herr Pastor, hier lügt doch jeder. Ne? Das wissen wir doch alle. Und dann war er so bewegt, dass dieser Flüchtling da wusste, das hat er noch nicht erlebt. Öffnet seine Schubladen, hier ist ein Antrag für Sekunden schneller zur Arbeitsgenehmigung kommen, hier können Sie Ihr Verfahren beschleunigen, ne? Und hat ihn da supportet mit allem Support. Wir sind da raus, wir waren wie unter Drogen. Amen. Halleluja. Wir sind gehorsam. Das ist der Schlüssel zum Segen. Amen. Heißt der Herr. Jesus war gehorsam und deswegen sind wir auch gehorsam. Und wir sind nicht gehorsam, weil die Menschen es verdient haben, sondern wir sind gehorsam, weil wir spüren, wir sind unter dem Schutz und unter der Führung des Heiligen Geistes. Amen. Das ist das, was Menschen verändert. von Pastor Rainer Bonke habe ich gehört. Er war mal in einer Evangelisation in Tansania und da haben ihn die Steuerbehörden von Tansania angeschrieben. Die Steuerbehörden, das Finanzamt, haben gesagt, Pastor Bonke, könnten Sie die nicht noch mal zu uns nach Hause, nach Tansania kommen? Könnten Sie nicht noch mal predigen? Denn seit Sie da waren, zahlen auf einmal alle Ihre Steuern. Amen. Halleluja. Weißt du mehr? Autorität kommt durch Gehorsam. Römer 13 ist unmöglich für den menschlichen Gehorsam. Gehorsam zum Staat. Was war das heute für ein Höllenritt? Ne? Was hat der Pastor heute Morgen für Pillen eingeworfen? Ne? Gehorsam zum Staat, Nächstenliebe, Selbstdisziplin. Unmöglich für den Menschen, aber möglich bei Jesus. Amen. Jesus war gehorsam. Nun, wie erlangte Jesus diese Autorität? Wann tat er die ersten Wunder? Nach seiner Taufe. Er kam aus dem Jordan, aus dem Wasser, und der Heilige Geist in Form einer Taube setzte sich auf ihn. Und er war dem Heiligen Geist gehorsam. Das ist manches, was manche Pfingstprediger nicht kennen. Manche Pfingstprediger benutzen den Heiligen Geist als ihr Instrument. Ich sage dir, der Heilige Geist ist nicht dein Instrument, was du verfügen kannst. Der Heilige Geist verfügt über uns. Wir sind seine Diener. Amen. Preis dem Herrn. Das ist ein großes Missverständnis. In Markus 1, Verse 12 bis 13 heißt es, der Heilige Geist trieb Jesus in die Wüste. All inclusive, Urlaub? Versuchung, Prüfung durch den Teufel. Pastor Mario, ich freue mich so sehr auf meine Taufe. Halleluja, Chutta Haschok. Ich sage, warum, Bruder? Ja, weil nach der Taufe habe ich keine Probleme mehr. Oh, da müssen wir nochmal nachsitzen. Denn Jesus nach seiner Taufe wurde getrieben vom Heiligen Geist mitten in die Probleme. Mitten in die Versuchung. Und Jesus lernte Gehorsam durch das, was er litt. Aber er ging in die Wüste, Lukas 4, voll des Heiligen Geistes, und kam aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes. Oh, Halleluja! Wer möchte gern voll des Heiligen Geistes heute Morgen werden? Amen. Aber willst du auch in die Kraft des Heiligen Geistes kommen? Da müssen jetzt alle Hände runterkommen, denn dann geht es durch die Wüste. Amen. Der Hauptmann in Matthäus 8, er erkannte die Vollmacht in Jesus und sagt, sprich nur ein Wort. Und mein Diener wird gesund werden, denn auch ich sage zu meinem Soldaten, komm, und er kommt. Und sage zu dem anderen Soldaten, geh, und er geht. Weil ich unter Befehlsgewalt stehe. Amen. Wenn ich heute mit meinen Kleidern, die ich heute anhabe, nach Rheinbach fahre, halbe Stunde nach Rheinbach, und geh dort in die Bundeswehrkaserne und sag zu den Soldaten, marsch, marsch, geh, komm, was würden die mit mir machen? Lachen. Ja, die würden lachen. Oder wenn ich Pech habe, ab in den Knast, nicht wahr? Warum gehorchen sie mir nicht? Weil auch ich nicht unter einem Bundeswehrgeneral stehe. Das ist der Schlüssel zu Vollmacht und Kraft. Die ersten Christen in Rom, sie haben nicht eine Revolte gestartet gegen Nero. Sie waren gehorsam. Sie hatten die höchste Form von Gehorsam der Nächstenliebe. Es gibt einen Historiker, der hieß Rodney Stark. Und er hat untersucht dieses Phänomen, die Christen wurden verfolgt, sie wurden verbrannt, sie wurden gerädert, sie wurden umgedreht, gekreuzigt. Wer in den Gottesdienst ging, hatte schon sein Todesurteil. Aber das Christentum breitete sich aus wie eine Flutwelle durch das ganze Römische Reich. Und dieser Historiker wollte wissenschaftlich verstehen, warum das Christentum so erfolgreich war im Römischen Reich, als sie noch verfolgt wurden. Und er hat sich, das war ungefähr 100, 200 Jahre nach dem Römerbrief, die großen Pestepidemien angeschaut in Rom. Alle Reichen, die Geld hatten, die flohen aufs Land. Und die Armen, die blieben in Rom und verstarben. Aber noch eine Gruppe blieb in Rom, das waren die Christen. Die hatten Geld, die hätten fliehen können. Aber sie blieben und empfanden, und das waren die ersten Schritte zu den Krankenhäusern. Da entstanden sie durch die Christen und pflegten ihre Brüder und Schwestern. Aber sie pflegten nicht nur ihre Brüder und Schwestern, sie pflegten auch den Nachbarn von nebenan, der letzten Monat noch sie angeschwärzt hatte bei der römischen Polizei und ihre Nachbarn, die christlichen Nachbarn in den Tod geschickt hat. Auch die pflegten sie. Sie hatten eine außergewöhnliche Nächstenliebe, nicht nur ihresgleichen, sie liebten sogar ihre Feinde. Das ist unmöglich. Ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, dass wir schwach sind. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen, so dass wir Gottes Kraft, den Heiligen Geist, brauchen in unserem Leben. Rainer Bonke nennt das, wir sind geschaffen wie eine Servolenkung, eine hydraulische Lenkung. Power-assisted steering. Nun, die schon älter sind, die wissen noch, wie damals Lenkung funktionierte. Ich kann mich noch als Kind erinnern an den alten VW Käfer meiner Mama. Der hatte noch keine Servolenkung. Da wurde gedröhnt und geackert, bis dann die Servolenkung kam. Mit einem Finger, mit einer Hand konntest du lenken, weil dieses Lenkrad war power assisted, war hydraulisch verstärkt. Und ich persönlich glaube, Gott weiß, dass wir Römer 13 nicht erfüllen können durch unsere eigene Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Das ist das Geheimnis. Wir sind geschaffen, um power-assisted zu sein. Hydraulische Christen, oder soll ich sagen, pneumatische Christen. Amen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn können wir den Missionsauftrag nicht erfüllen. Amen. Nimm Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4 aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte, und es gibt keine Apostelgeschichte. All die Taten der Apostel waren Taten des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja. Und ich werde heute, wenn du möchtest, werde ich heute für dich beten. Und die Kraft des Heiligen Geistes wird heute über dich kommen. Amen. Preis dem Herrn. Lass uns unsere Augen schließen. Und ich bitte Christine und das Lobpreisteam, wenn ihr Freude habt, kommt ihr nach vorne. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott.